Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen an diesem Wochenende. Sie ist eine der besten Kanuten aller Zeiten. Sie ist Senatorin und sie ist heute mein Promi-Gast hier in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, Josefa Idem. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen auch allen Zuhörern.
Ja, schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Wie ist das eigentlich bei Ihnen so sonntags? Wie viel Zeit nehmen Sie sich da für ein ausführliches Frühstück?
Ich nehme mir immer Zeit für ein ausführliches Frühstück und sonntags ganz besonders. Das ist mein Grund jeden Tag zur Dankbarkeit. einen schönen Frühstück anfangen. Mhm. Und sonntags natürlich ganz besonders, weil ich dann ja auch mit meiner Familie zusammen bin.
Mhm. Eine Frau, die in ihrem Leben wirklich sehr, sehr viel erlebt hat. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt 2 Stunden lang miteinander hier auf Südtirol 1 frühstücken. Und wir wünschen natürlich auch Ihnen daheim einen schönen Sonntag. Guten Morgen, Sie verbringen dieses Wochenende mit Südtirol 1 und mit unserem Sonntagsgast Josefa Idem, Ihres Zeichens Senatorin und Kanu-Legende. Ja, bei insgesamt 8 Olympischen Spielen hat sie teilgenommen, damit gehört sie zu den Sportlern mit den meisten Olympiateilnahmen überhaupt. Sie sind ja seit den frühen 90er Jahren italienische Kanutin, haben von Deutschland nach Italien gewechselt. Im Nachhinein, war das die absolut richtige Entscheidung?
Ja, das war ein ganz starke Momente, in denen ich das als richtige Entscheidung empfunden habe, als meine Kinder zur Welt gekommen sind. Mhm. Das sind für Frauen ja immer so Momente des Rückblicks und des freudigen Vorausschauens. Mhm. Und ich war so glücklich über die Geburt meiner Kinder, jedes einzelnen Kindes, 2 Söhne habe ich, dass ich gesagt habe, alles, was bisher passiert ist in meinem Leben, war richtig, weil ich genau dieses Kind zur Welt bringen wollte. Mhm. Und von daher, aber jetzt mal abgesehen davon, es war die richtige Entscheidung. Ich hatte damals leider in Deutschland nicht mehr die Möglichkeit, mit Ruhe meinen Sport durchzuziehen, da ich von meinem Mann trainiert wurde und das in Deutschland damals in der Form überhaupt nicht akzeptabel gewesen war. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, für das Land zu starten, in das ich meinen Lebensmittelpunkt dann auch verschoben hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht bereut, denn wir haben also 6 wunderbare Olympiaden fabriziert und von daher auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Sie haben in Ihrer Kanu-Karriere wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Im Nachhinein, wie würden Sie Ihre Sportkarriere beschreiben? In ein paar Sätzen, ich weiß, ist schwierig.
Ein Wort, bunt.
Bunt.
Ein Wort, bunt. Also da gab es alles. Da gab es super hohe Höhen und ganz, ganz schlimme Tiefen. Mhm. Und das sind alles dann, jeder einzelne Moment ist ein Mosaikstein gewesen, ein Mosaik meines Lebens. Und das ist halt bunt. Und da gibt es dann dunkle Farben. Das ist dann die Traurigkeit gewesen in dem Moment, wo vielleicht mal nicht alles so gelaufen ist, wie es vorgesehen war. Und dann hatte ich aber auch die Kraft, das wieder zu verändern. Und dann wieder ganz, ganz oben zu stehen. Ich war 1990 sofort Weltmeisterin. Dann hat es auf der Olympiade 92 nur für eine Holzmedaille geklappt. Dann bin ich das Jahr drauf ins Wasser gefallen, 1993. Schlimmer kann es gar nicht kommen, gleich 2-mal. Und dann ist 1995 mein Sohn zur Welt gekommen, Janik, der Große, der studiert vor allen Dingen auch in Trient, an der Universität in Trient. Und dann 96 die Bronzemedaille bei Olympia, 2000 die Goldmedaille in Sydney. Das heißt also, dass ich so Negativtrends wirklich mit aller Kraft umgelenkt habe und von daher eine bunte Karriere.
Mhm. Jetzt sind Sie ja nicht mehr aktive Sportlerin. Wie oft setzen Sie sich heute noch ins Kanu? Gibt es überhaupt noch Momente?
Also das Kanu gibt es noch bei mir zu Hause in einem kleinen Handelraum, den ich bei mir habe. Das ist da hängen dann 4 Kanus an der Decke und da kommen sie auch nicht runter. Ich bin, seit ich 2012 definitiv aus dem Boot gestiegen bin und definitiv das Paddel an die Wand gehängt habe, bin ich nur noch einmal im Boot gewesen und es fehlt mir nicht. Ich habe mich satt gepaddelt und mache aber noch sehr viel Sport.
Ja, wer Josefa Idem kennt, der weiß, dass sie im italienischen Senat sitzt, wie es vor 2 Jahren zu diesem Wechsel in die Politik kam. Gleich für Sie hier auf Südtirol 1. Ihr Wochenende, Südtirol 1 hier, immer sonntags, da laden wir zwischen 10 und 12 interessante Gäste zu uns ins Sonntagsfrühstück ein. Heute Kanu-Legende Josefa Idem, seit gut 2 Jahren ist sie auch politisch sehr aktiv. Bei den Parlamentswahlen im Februar 2013 sind Sie vom PD in der Emilia-Romagna auf den ersten Listenplatz gewählt worden. Was war das für Sie damals für ein Gefühl, so viele Stimmen bekommen zu haben?
Also das war ganz sicher auch auf der Sympathiewelle, die 2012 dann in London sich da so ein bisschen aufgebaut hat. Mhm. Das war ein ganz besonderer Moment. Ich glaube, das war auch seltsamerweise dank der Tatsache, dass damals so viele Menschen enttäuscht waren über Alex Schwarzer. Da war, diese Sache war herausgekommen, 2 Tage bevor ich das erste Mal ins Boot steigen musste. Und da war die ganze Presse fast dankbar dafür, auch gut über ein schlechtes Resultat zu sprechen. Mhm. Um zu sagen, die Presse sind doch nicht diejenigen, die so viel Leistungsdruck machen. Und da bin ich dann 5. geworden und es waren alle ganz glücklich darüber, auch über ein schlechtes Resultat gut zu sprechen, um sich dann auch so ein bisschen
Schlecht ist es nicht wirklich, nicht so.
Ja, es top. Ist aber, das ist ja, normalerweise spricht ja kein Sportjournalist gut über einen 5. Platz, wenn er daran gewöhnt ist, dass der Sportler vorher Olympiasieger war und Silbermedaillengewinner, da ist man ja eher schon mal so als der Loser abgestempelt, der nicht früh genug die Kurve gekriegt hat. Ja? Und ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, dass das dann so ein bisschen auch aufgebauscht worden ist, um da den Kontrast darzustellen. Und damit drücke ich jetzt auch kein Urteil über Alex Schwarzer aus. Es war einfach, das war da passiert. Er hatte sein Interview gegeben. Das hat alle ganz tief berührt, empört. Mhm. Es war Empörung, es war Mitgefühl, es war alles Mögliche in Bezug auf Alex Schwarzer. Und da geht die Presse gern auf die Kontraste. Und der Kontrast war halt ich, die mit 48 Jahren bei der Olympiade war und aus Spaß an der Sache teilgenommen hat mit ihrer Familie. Mhm. Und da ist eine ganz große Sympathiewelle mir entgegengekommen. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch, weil ich dem Ganzen auch Inhalte gegeben habe. Mhm. Ich habe immer sehr viel über meinen Sport gesprochen und wie ich das empfunden und erlebt habe, wie ich mich motiviere, wie ich das alles miteinander vereinbare. Und das ist dann dadurch auch sehr stark amplifiziert worden. Und das ist einfach als das positive Beispiel dann bei den Menschen hängen geblieben. Und dadurch habe ich dann auch nicht nur dadurch, es war ja eine Vorgeschichte da. Ja. Ich hatte ja schon in der Lokalpolitik mitgemischt, 6 Jahre lang, dann in der Regionalpolitik so ein bisschen bei der Partei. Die Vorgeschichte war da und das ist dann halt eine ganz tolle Zaubermischung geworden.
Wie viele Stimmen haben Sie bekommen?
Das waren das sind ja die Wahlkreise und in meinem Wahlkreis konnte man insgesamt 11.000 Stimmen bekommen und ich hatte über 9.000 Stimmen bekommen, 9.400 Stimmen. Ja.
Für kurze Zeit waren Sie auch Ministerin für Sport in der Regierung Letta. Seitdem sitzen Sie im Senat und hier fühlen Sie sich auch wohl, denn Ihre Präsenz kann sich sehen lassen. 86% aktuell, dazu kommen nochmal 8%. Da waren Sie entschuldigt. Sie fühlen sich immer noch wohl in der Politik.
Also erstens mal bin ich wohlfühlen kann man das jetzt nicht nennen. Es ist ja allen ersichtlich, dass die italienische Politik ja doch ein ziemlich, wie kann man sagen, bewegt ist. Mhm. Ja, und das ist ja jetzt momentan, Italien ist ja jetzt auch nicht in allzu ruhigen Gewässern zu Hause. Das ist jetzt eine große Krise, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Mhm. Das heißt also sehr viel Pessimismus, wenn man auf die Zukunft schaut. Den Menschen fällt es sehr, sehr schwer, mit ein bisschen Optimismus auf die Zukunft zu schauen. Es ist sehr viel Verzweiflung auch dabei. Und in solchen Momenten kommen ja dann natürlich auch diese Knoten, ja, diese Knoten die kommen dann an Kamm, so nennt man das in die Wengen. Das heißt also, das sind die Momente, wo die Menschen nach einem Grund suchen, nach einem Schuldigen suchen und den haben sie jetzt natürlich auch richtigerweise sehen die den in der Politik. Es ist ja sehr viel Korruption in der Politik gewesen, sehr viel Verschwendungssucht, sehr viel sagen wir, Übereinstimmung zwischen Politik und Mafia. Das ist ja, das kommt jetzt auch immer mal wieder hoch. Sehr viel Korruption, was jetzt, sagen wir mal, alle Großprojekte anbetrifft. Und das ist, das stößt dem italienischen Bürger doch ganz sauer auf. Und das heißt also, dass man als Politiker doch immer unter der Vergrößerungslupe liegt, immer durch die Röntgenröhre geschickt wird und auch sehr, sehr viel angegriffen wird. Also es ist sehr viel Politikerhass momentan. Das heißt also, so richtig wohlfühlen tut man sich nie, weil man eigentlich immer damit rechnen muss, dass man also auch ganz stark angegriffen wird.
Bei uns heute Senatorin Josefa Idem. In die Sportgeschichtsbücher ist sie als eine der besten Kanutinnen aller Zeiten eingegangen. Der Liebe wegen sind sie ja in den späten 80er Jahren nach Italien gezogen. Wo haben Sie eigentlich Ihren Ehemann kennengelernt?
Tja, meinen Ehemann, den habe ich in Prag kennengelernt. Da war ich 1987 zu einem Trainingslager. Und zwar war mein ehemaliger deutscher Bundestrainer, ist 1968 von Prag nach Deutschland gekommen. Und dann fuhren wir halt in den Sommermonaten dann auch öfter mal nach Prag zum Trainingslager. Der verband das dann so mit einem Familienbesuch. Mhm. Und mein Mann war da, um einen Volleyballkurs zu machen. Einen Volleyballkurs, um internationaler Volleyballtrainer zu werden. Und da haben wir uns kennengelernt.
War es Liebe auf dem ersten Blick?
Auf den zweieinhalb, dritten Blick. Also es war nicht so, sofort, es ist nicht sofort der Funke übersprungen. Ich habe immer gedacht, das war unser Glück. Mhm. Ich war damals so schüchtern, wenn er mir sofort gefallen hätte, hätte ich alles versaubeutelt.
War es für Sie eigentlich eine leichte Entscheidung, jetzt die Staatsbürgerschaft zu wechseln und offiziell Italienerin zu werden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das also anfangs keine schwere Entscheidung war. Und zwar ist man, es war damals ja auch nur so, sag mal, als deutscher Staatsbürger hatte man ja nicht so unbedingt dann diesen Nationalstolz. Das war ja damals ziemlich noch außer Mode. Das war 40 Jahre nach dem Krieg. Und da war ja immer noch ein bisschen Charme dabei, wenn man sagte, ja, ich bin deutscher Staatsbürger. Das hat sich jetzt ja seit der WM 2006 doch ziemlich stark geändert. Dann war Nationalstolz wieder erlaubt. Und ich habe das ganz pragmatisch gesehen. Ich habe gesagt, ich bin in Deutschland geboren worden, ich bin da aufgewachsen, ich habe da Verbindungen hin, meine Familie ist da, mein Lebensmittelpunkt ist aber jetzt in Italien. Das ist alles schwer miteinander vereinbar. Und die ganze emotionale Grundlage war dann in Italien. Meine Schwiegereltern halfen uns, mein Mann war mein Trainer. Ich hatte dann schon mit dem Institut in Rom zusammengearbeitet. Es war ja schon alles in Italien. Es musste ja nur noch de facto dann auch für Italien gestartet werden. Und das habe ich dann entschieden. Und damit war dann auch entschieden, dass ich für Italien starten würde. Es war schwieriger hinterher. Weil dann immer diese Fragen kamen. Ja, fühlen Sie sich mehr Deutsch, mehr als Deutsche und mehr als Italienerin?
Wie fühlen Sie sich dann ganz aktuell jetzt?
Es war ein Prozess. Ja. Um zur richtigen Antwort zu kommen, das war ein Prozess. Weil am Anfang war ich erstmal ganz baff. Ich hab mir die Frage nie gestellt. Ich war immer beides. Aber wenn mir dann jemand die Frage stellte, war das ja entweder ein Deutscher oder ein Italiener. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich müsste dann sagen beim Italiener, ja, klar, ich bin mehr Italienerin und beim Deutschen, nee, ich bin eigentlich mehr Deutsche. Ja. Der zweite Schritt war dann, ich habe dann gesagt, das ist so, als wenn man jetzt eine Mutter fragt, welches Kind sie lieber mag oder ein Kind fragt, ob er lieber Mama oder Papa hat. Das sind Fragen, das ist eigentlich schon die Frage nicht korrekt. Ja. Und letztendlich bin ich dann zu der Antwort gekommen, dass die wahre Heimat eigentlich im Herzen ist. Ja, die wahre Heimat ist im Herzen, hat man in sich selbst. Das heißt, wenn man in sich selbst einen Platz hat, zu dem man immer zurückkehren kann, dann ist jeder Platz, wo man ist, jeder Ort, wo man ist dann Heimat.
Josefa Idem, auch sie darf natürlich Südtirol 1 Musikchefin spielen. Das gehört einfach dazu, um 10:30 hier im Sonntagsfrühstück.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam dieses Wochenende verbringen. Josefa Idem frühstückt seit 10 Uhr mit uns. Sie ist nicht nur Senatorin, Spitzensportlerin, ehemalige, sondern auch Südtirol 1 Musikchefin, jetzt ganz offiziell. Ja, wir wollen, dass es Ihnen bei unserem Frühstückstisch gut geht. Deshalb dürfen Sie jetzt gerne einen Hit sich wünschen. Welchen dürfen wir spielen hier auf Südtirol 1?
Dust in the Wind.
Spielen wir gerne und wünschen auch Ihnen einen schönen Sonntag. Willkommen zurück, Rekord-Olympionikin Josefa Idem. Genieß mit uns den Sonntagskaffee. Wann haben Sie eigentlich gelernt, den italienischen Kaffee zu genießen und zu schätzen?
Eigentlich gleich direkt. Schon? Ja, der Espresso hat mir sehr gut gefallen. Das ist ja dann auch irgendwie keine große Qual. Also der deutsche Filterkaffee schmeckt mir gut zum Frühstück. Da habe ich gerne einen Kaffee, der wie ein Tee ist. Ja. Und dann den Rest vom Tag verbringe ich dann mit Espresso.
Vor 3 Jahren, mit 47, haben Sie das letzte Mal bei Olympischen Spielen mit...
Fast 48. Fehlte noch ein bisschen mehr als einen Monat.
Damals haben Sie im einer Jahr den 5. Platz geholt. Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Davor aber eigentlich fast immer Silber- und Goldmedaillen. Wie war das damals für Sie, in diesem Alter überhaupt noch an den Start zu gehen?
Also,
wie fühlt man sich da bei den ganzen Küken,
ja,
sage ich jetzt
ja,
mal?
Ja, das sind wirklich alles Küken gewesen. Mit 48, meine, hätte ich ja schon die Großmutter von einem der Kinder sein können, ja, die ja da am Start gewesen sind. So, wenn man es ganz, ganz genau nimmt. Nein, es war für mich einfach ganz wichtig, diesen letzten Olympiazyklus noch zu Ende zu bringen. Und das ist ja, das kann ja auch die Meinungen teilen. Ja? Man kann ja auch sagen, warum hat die nach Peking nicht aufgehört? Ja, da war sie am Top. Und dann wieder andere haben gesagt, solange sie Lust hat, soll sie es machen. Ja, und für mich war das ganz einfach wichtig, die 4 Jahre nochmal zu machen. Und die 4 Jahre, da gab es ja nur noch mal ein schönes Resultat. Das war die Bronzemedaille 2009 in Kanada. Und danach bin ich ja gar nicht mehr aufs Treppchen gekommen und habe mich ja auch wirklich ganz knapp nur für die Olympiade qualifiziert. Aber es war für mich ganz, ganz wichtig, diesen Abschluss zu machen, wo ich auf dem absteigenden Ast war, weil ich, für mich war das, ich habe das ganz bewusst erlebt und das war ganz wichtig, um dann dieses Thema dieser Identität wieder auf den Tisch zu bringen. Das ist ja auch mit der, was ist Heimat und wo ist meine Heimat und wie fühle ich mich mehr als Deutsche, mehr als Italienerin. Das hat halt was mit Heimat zu tun, hat aber auch was mit Identität zu tun. Und wenn ich als Hochleistungssportlerin mit super Resultaten auf dem Konto aus dem Sport herausgehe, dann gehe ich ja aus dem Sport heraus, und indem ich mich noch mit dem Resultat identifiziere und davon ausgehe, dass das ganze Leben wie eine Siegerehrung ist. Ja? Ja, für gute Sportler ist ja das ganze Leben wie eine Siegerehrung. Die werden eingeladen zu Workshops, zu öffentlichen Veranstaltungen, die werden überall zelebriert. Ja. Und da kann man sich ganz leicht, kann man das ganz leicht durcheinander bringen. Ja? Was ist meine Rolle als Hochleistungssportlerin, als Gewinnerin und was ist meine Identität? Ja? Wie sehe ich mich, mal abgesehen vom Sport? Und das habe ich dann richtig schön in der Pfanne brodeln lassen und bin also aus dem Sport heraus. Trotz allem noch als Persönlichkeit wurde ich wahrgenommen, aber als Persönlichkeit 360 Grad. Mutter, Frau, die mit beiden Beinen steht, die eine Meinung hat. Wenn sie gewinnt, gewinnt sie. Wenn sie verliert, verliert sie. Aber die steht immer mit beiden Beinen auf dem Boden. Und das ist halt, das ist Josefa Idem. Und das brauchte ich in der Zeit, um vom sportlichen Resultat mit dem Sport selbst Abstand zu nehmen.
In Ihrer Kanu-Karriere haben Sie, also Ihre Kanu-Karriere haben Sie ja mit 11 Jahren in Hamm begonnen. Aber warum genau diese Sportart?
Ich habe die anderen Sachen probiert, ein paar andere Sachen probiert und da war ich nichts wert. Ich hatte versucht, Gymnastik zu machen, da war ich dann aber auch ziemlich schnell zu groß für. Dann habe ich versucht zu schwimmen und da war ich wie eine Bleiente und da bin ich halt vom im Wasser aufs Wasser, Immersion habe ich aufs Wasser gewechselt und war da auch am Anfang nicht so talentiert. Aber da waren dann viele Kinder eigentlich noch, denn mit 12 Jahren ist man ja eigentlich noch Kind, sehr, sehr junger Jugendlicher, habe ich dann eine Gruppe gefunden, wie wir Mädels, wir waren eine gute Gruppe. Und das hat das dann also auch, sagen wir, überleuchtet, was jetzt, sagen wir mal, dieses ganze ins Wasser fallen dann eigentlich auch bedeutete für mich. Ich bin ja am Anfang ständig ins Wasser gefallen. 3-4 Mal am Tag. Die anderen, nach einer Woche saßen die alle 1A im Boot und Josefa klopp im Wasser und im Wasser. Und das hat mich auch sehr stark verfolgt. Mhm. Wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon auf angesprochen. Mhm. Ich war 1993 zweimal bei der WM ins Wasser gefallen. Das hat mich echt verfolgt, dieses Thema. Leitmotiv meiner Karriere. Und so ging es dann weiter. Dann ist irgendwann das Talent bei rausgekommen. Mhm. Ein enormes Talent hat sich dann auf einmal herauskristallisiert. Hätte man am Anfang niemals gesagt. Und da habe ich dann...
Ja, im Sport, da braucht man ja wirklich viel Durchhaltevermögen, in der Politik natürlich auch. Hat Ihnen Ihr Kampfgeist, sage ich jetzt mal, schon ein paar Mal auf der politischen Bühne weitergeholfen?
Nein.
Nicht?
Nein, auf der politischen Ebene kämpft man nicht so, wie man im Sport kämpft. Ja, weil im Sport ist ja dann doch also sehr oft sehr, ein sehr ehrlicher Kampf. Ja, da ist dann eine Startlinie und jeder zeigt, was er drauf hat. Und wenn man in der Politik was drauf hat, ist es nicht gesagt, dass man dann überhaupt zum Rennen zugelassen wird. Mhm. Ja. Und von daher auch dieser Kampfgeist, den ich damals hatte, als mir so gewisse Anschuldigungen gemacht worden sind, hat mir dabei nicht geholfen. Ich hätte das ganz anders angehen müssen, mehr so auf Kommunikationsebene. Mhm. Denn es hat sich dann im Nachhinein ja auch herausgestellt, dass das also nicht Fuß hatte, was mir da vorgeworfen worden war. Und einfach nur entgegenzubrüllen hat da überhaupt nichts gebracht. Ja? Mhm. Und nein, also ich habe auch da jetzt ganz offen gesagt noch nichts bewegt, weil ich auch einfach eine Methode habe, die sich der für die Politik nicht eignet. Mhm. Also was jetzt im italienischen Parlament so abläuft, ist sehr, sehr oft, dass sie einfach nur zeigen müssen, dass es die gibt und dann werden mal Gesetzesvorschläge gemacht und mal Verbesserungsvorschläge gemacht, aber es wird sehr, sehr wenig, es werden sehr, sehr wenig die ganzen Themen, sagen wir mal, auf ihrer ganzen Bandbreite angegangen. Mhm, ja, es gibt wenig Reformen, es gibt viel...
Blabla.
Wird viel vorgeschlagen, viel gemacht. Ja. Also wir haben ja teilweise Gesetzesvorschläge, da werden dann bis zu 8000 Verbesserungsvorschläge gemacht. Und das ist einfach, das ist also viel, viel Energieverlust.
Ja, eben Josefa Idem im Sonntagsfrühstück hier aus Südtirol 1. Wie grausam die italienische Politik sein kann, musste sie am eigenen Leib erfahren. Und dazu unterhalten wir uns gleich nochmal hier auf Südtirol 1. Durchs Wochenende mit einfach den schönsten Hits und mit interessanten Gästen im Promi-Frühstück. Heute Senatorin Josefa Idem. Die Deutsche unter den Italienern tritt zurück, das hieß es im Juni 2013. Sie musste damals als italienische Ministerin für Sport, Jugend und Gleichberechtigung zurücktreten, wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung. Ja, sie soll für eins ihrer Häuser zu wenig Steuern bezahlt haben. Besonders scharfe Kritik kam ja damals von der Lega Nord. Jetzt ist das Ganze 2 Jahre her. Kann man das überhaupt verarbeiten irgendwie oder...
Also man kann das auf jeden Fall verarbeiten. Ich habe ja Niederlagen schon im Voraus verarbeitet, so wie ich das im Sport gelernt habe.
Aber das war ja eine richtige Schlammschlacht.
Das war eine richtige Schlammschlacht, denn das war ja, also ich möchte das jetzt hier nicht ausbreiten. Das ist mir einfach vorgeworfen worden, ich hätte Steuern hinterzogen zu einer Sache, die ein Haus von mir betraf. Das Haus war im Katasteramt falsch eingetragen und wenn man ein Haus auf eine Art und nicht auf eine andere Art einträgt, dementsprechend werden Steuern berechnet. Ich hatte da schon 15 Monate, bevor ich überhaupt Ministerin geworden war, 15 Monate vorher Selbstanzeige gemacht. Ich hatte gemerkt, dass da was falsch gelaufen war. Ich hatte Selbstanzeige gemacht. Ich habe gedacht, können wir das sanieren? Und das geht in Italien nicht so schnell. Da muss man dann Dokumente fabrizieren und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein großes Problem war, dass ich als Normalbürgerin in die Politik gegangen bin, da auch wirklich so ein Einzelfenomen war. Ich war halt PD, war meine Partei, aber ich gehörte nicht so richtig dazu. Ne? Und da steht man dann ganz allein auf weiter Flur, wenn sowas passiert. Ich habe dann daraus sofort die Konsequenzen gezogen. Ich habe gesagt, also ich weiß genau, dass da keine Steuerhinterziehung besteht. Mhm. Ich weiß genau, dass das alles in Ordnung ist. Aber das ist jetzt hier so weit ausgebreitet worden, das kann ich jetzt nicht mehr erklären. Das wird immer als Rechtfertigung gesehen und nicht als Entlastung. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, das hat mir der Doktor nicht verordnet, Ministerin zu sein. Ja. Ich habe hier so hart gearbeitet, dass ich mir noch nicht mal die Zeit genommen habe, das selber zu verstehen, was da abgelaufen ist. Aber ich weiß, dass ich eine ehrliche Person bin. Von daher, mein Fehler war, dass ich mich zu sehr auf die Arbeit konzentriert habe in den 2 Wochen, wo sich das dann aufgebauscht hatte. Und da bin ich dann zurückgetreten. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, man soll sich mit sowas, man soll da seine ganze Energie reinbringen in so einen Ministerposten, aber man darf sich damit nicht identifizieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn euch das jetzt nicht mehr recht ist, dass ich hier bin, bin ich letztlich darauf besteht. Und das Witzige war ja, dann habe ich meinen Sohn angerufen, der war damals 10 Jahre alt, und dann habe ich gesagt, du Jonas, ich habe jetzt wieder mehr Zeit für dich, ich bin vom Ministerposten zurückgetreten. Und er hat gesagt, juhu! Es war wirklich auch eine sehr große Belastung, und das sehen ja die meisten Leute gar nicht.
Aber als diese Vorwürfe aufkamen, wie haben Sie diese Zeit erlebt? Irgendwie hilflos auch?
Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das war ja wirklich so eine Welle, das war so ein Tsunami, der ist langsam ist diese Welle da gewachsen. Ich habe mich am Anfang nicht so richtig drum gekümmert. Ich habe meinen Steuerberater und meinen Architekten angerufen und habe gesagt, was erzählen die da? Du hör mal, du hast doch schon Selbstanzeige gemacht, das waren 100.000 Staatsbürger, das ist einfach auch nicht leicht zu verstehen, wie das in Italien alles richtig gemacht werden muss. Das ist alles auf der richtigen Bahn. Da ist keine Steuerhinterziehung, da ist nichts Kriminelles bei. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich gedacht, ach, lass sie mal sprechen. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die sprechen nur, damit ein bisschen Luft im Mund kommt. Ja. Und dann auf einmal stand ich da vor so einer Riesenwelle und habe gesagt, ja, jetzt muss ich ja doch mal was erklären. Und wie gesagt, das ist dann keine, das hört sich dann wie eine Rechtfertigung an. Und rechtfertigen tun sich ja auch Kriminelle. Und um damit nicht in den gleichen Topf geworfen zu werden, habe ich mich dann entschieden, zurückzutreten. Und schweren Herzens, weil ich wirklich Wert auf die Arbeit gelegt habe. Denn schauen Sie, das ist ja so, ich war Ministerin für Sport, für Jugend und für Gleichstellungspolitik. Und es gibt bis heute keinen Minister und keine Ministerin und auch keinen Staatssekretär, der sich um diese Themen kümmert. Das sind einfach Themen, die haben keine politische Aufmerksamkeit. Ja, und mir lag das wirklich am Herzen, mich um Themen zu kümmern, die bis dahin von keinem beachtet worden sind. Und die brauchen ja auch politische Aufmerksamkeit. Es geht ja darum, dass zum Beispiel das Thema Sport entwickelt werden müsste. Wir sprechen über hohe Arbeitslosenquoten und merken gar nicht, dass wir da einen Sumpf haben, den wir trockenlegen könnten und wo wir wunderbar darauf anbauen könnten. Sport ist ja auch Arbeit. Sport ist ja Business.
Ja, klar.
Wenn man es wirklich auch mal so konfigurare, sagt man auf Italienisch. Ja. Das müsste einfach mal so dargestellt werden. Gleichstellungspolitik, das ist ja Sauerstoff für ein System, das sich immer um sich selbst herumdreht in der Pirouette. Jugendpolitik. Ja. Wir haben 40% Jugendarbeitslosigkeit. Das sind die meisten Jugendlichen, die kommen aus dem Gymnasium heraus und haben wirklich, die bekommen Übelkeit, wenn sie ans Lernen denken, weil der Lernprozess so schrecklich vonstatten läuft. Und die wollen schon gar nicht mehr studieren gehen und gehen schon gar nicht studieren, weil sie wissen, ach, wenn ich keine Beziehung habe, komme ich ja sowieso nirgendwo hin. Und das sind ja Themen, muss ja auch viel an der Einstellung der Leute gearbeitet werden. Und das geht nicht vonstatten, wenn man sich da nicht auch politisch eben drum kümmert.
Sie mussten ja damals Enrico Letta anrufen, den Ministerpräsidenten. Wie war dieser Griff zum Telefon?
Ach, ich habe mit solchen Sachen keine Probleme. Also nein, das ist ich habe da meine Entscheidung getroffen und da habe ich gesagt, pass mal auf. Ich habe gesagt, ich komme vorbei. Dann habe ich ihm gesagt, guck mal, das ist die Realität. Ich habe ihm dann die Karten vorgelegt. Ich hatte mich dann einen Tag vorher dann endlich mal intensiv damit beschäftigt. Ich hatte mich wirklich nicht drum gekümmert, weil ich hatte wirklich den Profis vertraut und da war ja auch wirklich nichts Schlimmes dran. Und dann habe ich das mal alles zusammengestellt und habe geguckt, worum geht's, und habe gesagt, Mensch, da ist doch wirklich nichts. Am Ende hat sich das wirklich so aufgelöst, dass diese Selbstanzeige ist bearbeitet worden endlich, und dann stand hinterher fest, dass ich der Stadt Ravenna 3.000 Euro schuldete und die Stadt Ravenna musste mir 2.000 Euro zurückgeben. Ich war also sowas von unehrlich, dass ich auch teilweise zu viel bezahlt habe.
Und Italien lässt grüßen, okay.
Ja, ich hab dem die Papiere gezeigt und ich habe gesagt, pass mal auf, das kriegen wir nicht mehr in den Griff. Tschüss.
Seit Ministerpräsident Matteo Renzi jetzt an der Spitze ist, haben einige das Gefühl, dass es in Italien doch wieder aufwärts geht, wenn auch nur langsam. Wie sehen Sie das?
Ich denke, dass Matteo Renzi ein genialer Politiker ist. Der hat also Charaktereigenschaften, die ich weiß nicht, wie viele italienische Politiker es gegeben hat, die diese Charaktereigenschaften haben. Einfach, er kann natürlich nicht in allen Fachbereichen super drauf sein, das kann ja keiner, ja. Aber er ist in vielen Fachbereichen, ist ja sehr viel in der Argumentation, sehr gut dokumentiert. Er geht sehr leicht auf Tuchfühlung mit den Menschen, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Er sieht die anderen, er sieht den Bürger. Mhm. Er kann sich sehr gut durchsetzen, hört aber auch seinen Leuten sehr gut zu und eine sehr große Schnelligkeit und hat einfach auch den Mut, Tabus zu brechen. Und das ist einfach eine Mischung, die brauchte Italien. Und leider, muss ich sagen, habe ich manchmal die Befürchtung, dass Italien da auch das kaputt kriegt. Ja, weil das ist ja, man kommt ja dann auch in diese Medienmühle herein. Ja, man kommt ja dann auch in dieses ganze System herein, ja. wo ja die Tatsache, dass sich nichts bewegt, die ganze Energie gab. Ja. Mhm. Das ist immer alles ganz aufgebraust, aber damit sich nichts bewegt. Mhm. Ja, dass dieses berühmte Konzept vom Gattopardo, alles bewegt sich, damit sich nichts bewegt, ja. nichts vorankommt. Und das ist ja ein System, das ist ja zermürbend, das ist ja auch zerstörerisch.
Wie gut sich Josefa Idem in unserer Südtiroler Parteienlandschaft auskennt und was sie mit Südtirol verbindet, darüber unterhalten wir uns gleich hier aus Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Vormittag. Noch eine ganze Stunde lang verbringen wir diesen Sonntag mit Josefa Idem, Senatorin und eine der besten Kanutinnen aller Zeiten. Wann stehen Sie eigentlich sonntags auf?
Ja, so 7:30, 8 Uhr, ja. Aha.
Also ganz gemütlich, dann wird ausführlich gefrühstückt, oder?
Ja, ausführlich gefrühstückt und dann... ist auch oft der Sohn zu Hause. Dann geht es dann langsam zum Mittagessen. Mhm. Doch, die Zeit nehmen wir uns.
Josefa Idem, PD-Politikerin und auch Südtirol-Kennerin. Darüber unterhalten wir uns gleich hier aus Südtirol 1. Ihr Wochenendradio, Südtirol 1, es ist jetzt 11:15. Josefa Idem ist heute mein Sonntagsgast. Über ihren Job als Senatorin haben wir uns heute schon ausführlich unterhalten, genauso über ihre Leidenschaft für den Kanusport. Wie steht sie aber zu Südtirol? Was verbinden Sie mit Südtirol, mit unserem kleinen, feinen Landl?
Was verbindet mich mit Südtirol? Ich bin in meiner sportlichen Vergangenheit jedes Jahr oben im Schnalztal gewesen.
Na wirklich,
ja. Und habe dann da Höhentraining gemacht. Aha. Und von daher, also da, wir fahren auch gerne wieder rauf. Wir waren jetzt im Winter wieder oben zum Skifahren. Und sind halt dadurch mit der Gegend ja auch sehr stark verbunden.
Mhm. Wie sehr verfolgen Sie eigentlich die Südtiroler Politik? Immerhin sind PD und SVP Koalitionspartner.
Ja, also ich kenne jetzt meine Kollegen im Senat, vor allen Dingen Herrn Hans Berger und Herrn Zeller. Das sind die ich so ein bisschen mehr kenne, mit denen ich mich öfter schon mal unterhalten habe. Und dann ist das natürlich auch, wenn man dann mal eine deutsche Stimme hört, dann findet man sich auch direkt, ja. Und ansonsten bekomme ich mal so ein bisschen mehr mit durch meinen Sohn, der ja in Trient studiert und dann da auch die Zeitungen liest und dann auch in diese Richtung hierher schaut. Und von daher, also so ein bisschen was kriege ich schon mit, aber auch nicht so viel.
Jetzt genießt Südtirol die Vorteile der Autonomie. Wie stehen Sie eigentlich dazu?
Ich denke mal, dass also Regionen, die Vorteile haben, da natürlich auch weiter drauf bestehen. Mhm. Ich muss lobend erwähnen, dass die Vorteile, die diese Region hat, ne, durch seinen Sonderstatus, durch ihren Sonderstatus, ja auch wirklich dann dem Bürger weitergibt. Ist ja nicht so, dass hier jetzt Gelder hineinfließen oder Gelder hier bleiben durch Sonderbedingungen, dass die dann in die Taschen von irgendwelchen korrupten Politikern fließen, sondern dass der Bürger dadurch auch eine sehr hohe Lebensqualität hat. Und das ist ja schon mal schön, dass man dann von außen betrachtet sieht, dass das also mit Ehrlichkeit auch angegangen wird und dass dadurch die Lebensqualität der Bürger verbessert wird. Ne? Das ganze Gesundheitssystem, das Schulsystem. Also die öffentliche Bibliotheken und wie das alles funktioniert. Wenn Italiener nach Südtirol kommen, dann sehen die einen Unterschied. Das ist anfassbar. Mhm. Und von daher kann man natürlich auf jeden Fall sagen, es wird gut genutzt. Und das ist ja schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn man dann den Rest von Italien kommt, dann heißt es natürlich immer, wieso sollen die es denn besser gehen? Denen geht es ja sowieso schon so gut. Das geht auf die Kosten von anderen Regionen. Ich meine, wahrscheinlich gibt es da viele Wahrheiten. Wahrscheinlich gibt es da viele Wahrheiten. Es ist ja auch genauso wahr, dass Südtirol ja auch ganz gerne zu Österreich gehen würde. Ne? Vielleicht werden die da, ich weiß es nicht, wie viele Wahrheiten es da gibt. Mhm. Ja? Und von daher möchte ich dann auch keine Bewertung vornehmen und sagen wir mal, wir lassen es dann beim Guten. Ja? Und das ist einfach die Lebensqualität und die Zuverlässigkeit und auch dieses Modelle bieten. Wir hatten jetzt vor kurzem, hatte der Kollege Hans Berger im Senat dieses duale System vorgestellt, die Ausbildung für Jugendliche. Genau. Mhm. Was ja im Rest von Italien, das soll jetzt mit der Schulreform so ein bisschen reinkommen, aber was ja nie ganz auf dieses Konzept zuführt, wo halt Jugendlichen, die praktisch veranlagt sind, die kreativ sind, die Möglichkeit gegeben wird, sich, also ihr Selbstwertgefühl aufzubauen. Ja, das ist in Italien, wer keinen Bock auf Schule hat, wer nicht abstrahiert, wer nicht kopflastig ist, der geht ja meistens mit 15, 16 Jahren von der Schule ab und ist ungelernter Hilfsarbeiter. Und das geht ja auch ganz stark auf das Selbstwertgefühl und wie man selber, sagen wir mal, der Weltmeister des Lebens werden kann. Und das sind zum Beispiel Dinge, die hier in Südtirol, sagen wir mal, auf den Weg gebracht worden sind und die für uns ja Modellcharakter haben, im Rest von Italien. Mhm. Und das sind dann so die Dinge, wo man drauf schauen muss und wo man abschauen muss.
Ja, zum Beispiel bei diesem Schulmodell. Josefa Idem, PD, Senatorin und auch eine der besten Kanutinnen. Über ihre schönsten Momente im Sport sprechen wir gleich. Sonntagvormittag, den Sie mit Südtirol 1 verbringen. Josefa Idem. Im Kanusport macht ja keiner so schnell was nach, in den letzten Jahren zumindest. Immerhin war sie schon 8-mal bei Olympischen Spielen dabei. Ihre ganzen Medaillen aufzählen, das wäre jetzt ein Ding der Unmöglichkeit an dieser Stelle. Was war für Sie aber der schönste Moment? Gab es da überhaupt einen?
Also ein schönster Moment war natürlich die Olympiade in Sydney. Da sind wir morgens auf die Regattastrecke gekommen. Da blies so viel Wind, dass die Zelte wegflogen und dass die Boote wegflogen. Und wir riskierten sogar, überhaupt nicht den Endlauf fahren zu können. Und dann wäre die Olympiade für uns abgeblasen worden, weil am Tag danach die Flamme aus gewesen wäre. Das war der letzte Tag von der Olympiade in Sydney. Und dann haben wir da 6 Stunden gewartet und haben dann hinterher bei riesen hohen Wellen doch nur das Rennen über die Strecke gebracht. Und dabei zu gewinnen, das war wirklich 2000 Olympiade in so einem wunderschönen Land, wie Australien es ist. Mhm. Das war wirklich das Allergrößte. Und dann die anderen beiden schönen Momente waren halt, mich für die Olympiade zu qualifizieren, obwohl ich gerade 3,5 bunte Feuer ein Kind zur Welt gebracht hatte. Sei es bei Janik, sei es bei Jonas. Und das waren sportliche Resultate, die nicht keine absoluten Resultate waren, aber ganz viel persönliche Bedeutung hatten.
Jetzt wurden Sie lange Zeit von Ihrem Mann trainiert. Wie gut konnten Sie eigentlich Privates vom Beruflichen trennen? Also wenn es daheim zum Beispiel Streit gab, wurde da dann irgendwie mitgezogen?
das ist wie bei so vielen Sachen. Ja. Ist das dann, das war von großem Vorteil und von großem Nachteil. Mhm. Ja, also von großem Vorteil war das einfach. Wir waren immer im Film. Ja, wir waren immer im Film Sport. Und weil es in den Momenten, in denen es schlecht lief, mussten wir das Problem lösen, weil sonst der Haussegen schief gestanden hätte. Ja. Und diesen Druck auf den Schultern zu haben, ist natürlich von Nachteil, weil das ja trotz allem, bis es nicht gelöst ist, kommt es ja mit in die Familie rein, kommt es ja nach Hause. Aber wir waren dazu verpflichtet, die beste und die schnellste Lösung zu finden. Und das hat uns ja auch immer weitergebracht. Und das hat uns auch als Ehepaar dann reifen lassen und hat uns so weit gebracht, dass wir also Dinge vollbracht haben, die anderweitig vielleicht nicht zu vollbringen gewesen wären. Mhm. Ne? So diese lange Karriere, die habe ich ja auch deswegen so bewerkstelligen können, weil meine Familie immer dabei war. Die hat mir ja nicht gefehlt. Das ist ja bei vielen anderen Sportlern ein Problem. Denen fehlt die Familie.
Klar,
wenn sie unterwegs sind. Den Frauen fehlt es, ein Kind auf die Welt bringen zu können, weil sie genau wissen, sie könnten es dann nicht miteinander vereinbaren. Mutterschaft und den Sport, weil der Mann vielleicht anderswo Arbeit geht und es ist ja auch dann hinterher ein Problem, dann sagt der Mann, warum nimmst du das Kind mit? Ich möchte das auch zu Hause haben. Dann wird er darum gezankt vielleicht sogar. Ich weiß nicht, wie viele Szenarien sich da öffnen können. Für mich war alles positiv in dem Sinn.
Bei uns heute Senatorin Josefa Idem, Kanusport und Politik. Was haben diese beiden Jobs gemeinsam? Kann man das sagen? Gibt es da irgendwas, was ein bisschen gemeinsam ist?
Ich hatte gedacht, dass es mehr Gemeinsamkeiten gäbe. Und zwar habe ich meinen Sport, im Laufe der Zeit haben wir dann gemerkt, je mehr man eine gute Methode hat, desto länger kann man also dann also auch internationale Bühne bestehen. Und ich dachte, dass diese Methode, die ja im Prinzip auch eine Methode ist, um ein Unternehmen gut zu führen, und dass das eigentlich auch die Methode für die Politik wäre. Die Methode ist, man muss forschen, immer auf dem neuesten Stand sein. Man muss sich gut organisieren und man muss eine gute Einstellung haben. Das heißt also, wir haben viel Biomechanik gemacht, man hat sich immer auf dem laufenden Stand gehalten, was jetzt Trainingswissenschaft betrifft. Ich habe an der Sportpsychologie gearbeitet, an der Ernährung gearbeitet, am Material haben wir gearbeitet. Wir waren immer auf dem neuesten Stand. Wir haben uns gut organisiert. Wir haben diese ganzen Teilbereiche miteinander verbunden und da auch die Familien mit eingebunden. Und ich habe immer an meiner Motivation gearbeitet. Ich habe immer daran gearbeitet, top zu sein, wenn es nötig war.
Politik jetzt.
Und das ist ja auch das, was ein gutes Unternehmen auszeichnet. Ja?
Up to date sein, ja klar.
Ja, arbeiten, das zeichnet ein gutes Unternehmen aus. Aber wenn man im Sport, wenn man in der Politik diese Methode man muss da die Quantität der Zutaten verändern. Das sind auch Dinge, die in der Politik zu einem guten Resultat beitragen können, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste in der Politik, ich sage mal, das sind 30% der Politik, 70% der Politik ist Verbindungen herstellen, aufpassen, dass einem kann der den Stuhl unterm Hintern wegzieht. Da muss man ganz stark darauf achten, dass man da vom Umfeld nicht irgendwie zum Fall gebracht wird.
Allgemein, und ich glaube besonders in Italien, haben Politiker kein besonders gutes Image. Machen Sie das? Glauben Sie, dass das jetzt in Zukunft besser wird? Oder geht es da wieder aufwärts, dass es besser wird?
Ich möchte erstmal ganz grundsätzlich eins klarstellen. Der italienische Staatsbürger, der jetzt ganz, ganz wütend auf die Politik ist, weil die Politik ja auch wirklich viel gesaubeutelt hat, wie man das mal so ganz locker und lapidar sagen kann. Und da ist ganz viel schief gelaufen. Aber wir müssen uns immer vor Augen halten, dass wir von einem System sprechen. Und das System ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, aber die einzelnen Teile tragen zum System dabei. Und das ist der Politiker so wie der einzelne Bürger, der ja ganz oft auch Vorteile von diesem System hatte.
Klar.
Ja? Das ist der einzelne Bürger, der vielleicht eine Partei gewählt hat, weil sie sich daraus erhofften, auch eine Arbeitsstelle zu bekommen oder irgendwelche Vorteile zu bekommen. Das ist eine ganz starke Vernetzung von einem Staatsbürger zum politischen System. Und da muss jeder bei sich selber anfangen zu fragen, wie möchte ich gerne, dass mein Land aussieht. Ja, und da ist jeder Einzelne ist dann da Teil der Lösung. Teil des Problems wie der Lösung. Und da muss nicht nur die Politik an sich dran arbeiten, dass das besser wird. Da muss jeder Einzelne dran arbeiten, dass die Politik wieder dazu in die Lage versetzt wird, ihre Arbeit zu tun. Denn wir können nicht ohne Politik. Ein Land kann nicht ohne Politik existieren. Ja? Weil dann gibt es Hauen und Stechen und dann gibt es nur das Gesetz des Stärkeren. Und daran muss jeder Einzelne arbeiten.
Was ist für Sie jetzt das Spannendste an Politikerin zu sein?
Also für mich das Spannende ist, das zu beobachten. Ja. Wir sind ja jetzt an einer Umbruchphase. Der Senat hat sich ja sozusagen selbst abgeschafft. Ja. Und das ist ja sehr interessant gewesen zu sehen, ja, wie jetzt, sagen wir mal, auch Systemgegner, wie zum Beispiel hier Movimento Cinque Stelle, die ja wirkliche Systemgegner sind, wo wir jetzt als PD diese Reform auf den Weg gebracht haben, haben sie gegengerudert. Also wie? Das müssen wir jetzt noch mal eben verstehen. Ja, das, wir sollten doch eigentlich abgeschifft werden. Warum rudert ihr jetzt dagegen? Das ist ja, das ist ja richtig interessant, sich das alles mal anzuschauen. Ja, und dann auch zu versuchen, die ganzen Argumentationsweisen miteinander zu verbinden, dass da ein Bild draus wird. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend.
Josefa Idem, wie sie heute ihre Freizeit am liebsten verbringt, das hören wir gleich um halb.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Vormittag. Unsere Sonntagsgäste wollen wir auch immer von ihrer privaten Seite besser kennenlernen. Bei uns noch eine halbe Stunde lang Kanu-Legende und PD-Senatorin Josefa Idem. Wie verbringen Sie heute im Jahr 2015 Ihre Freizeit am liebsten? Bücher lesen?
Also natürlich, ich bin 3, manchmal auch 4 Tage pro Woche in Rom. Das heißt also, wenn ich zu Hause bin, stehe ich ganz und gar meinem 12-jährigen Sohn zur Verfügung. Mhm. Der Große ist ja mittlerweile selbstständig, wenn er zu Hause ist, mit Freunden unterwegs. Aber der Jüngere, der jetzt die 1. Klasse von der Mittelschule macht, der ist im 6. Schuljahr sozusagen, der möchte noch, dass Mama da ist, und dann mache ich viel Hausaufgaben mit ihm, fahre ihn zu seinen Veranstaltungen. Und in meiner Freizeit, haben Sie wahrscheinlich auch schon vorher verstanden, also mich interessiert sehr stark, sagen wir, das Studieren von Systemen. Das ist ja, die Welt ist ja irgendwann mal aufgewacht, hat angefangen zu erforschen, wie die Welt funktioniert, und da hat sie in Einzelteile zersetzt, ja. Und heute fügen wir das Bild ja wieder zusammen und versuchen zu verstehen, wie kann ein Land, das ja aus 60 Millionen Menschen besteht, wie kann das eine Tendenz verbessern, einen Trend verbessern? Mhm. Wie kann es einen anderen Staatsgeist auch hervorrufen? Das ist ja der Italiener, das ist ja der Mensch, der am schlechtesten über Italien spricht. Mit Italien verbindet ja jeder Nicht-Italiener eine romantische Idee. Jeder Nicht-Italiener sieht alle Schönheiten von Italien, nur der Italiener spricht schlecht über sein Land. Wie kann man so eine ganze Staatsmentalität verändern? Das sind Dinge, die mich halt auch so, und da studiere ich dann halt, also da lese ich sehr viel darüber, wie Systeme funktionieren, wie kann man darauf Einfluss nehmen, und das sind so Sachen, da lese ich hin und her, nach rechts und links, und das ist halt meine Freizeitlektüre.
Schönen Sonntag, Südtirol. Langsam aber sicher neigt sich auch dieses Sonntagsfrühstück dem Ende zu. Josefa Idem verbringt mit uns diesen Sonntagvormittag. Ja, gegen Ende, da unterhalte ich mich immer gerne mit meinen Gästen auch über die Zukunft. Was glauben Sie unter Matteo Renzi? Schafft es Italien tatsächlich, irgendwie aus der Krise zu kommen? Manche sagen ja, sprechen wir nicht von Krise, ist ja nicht wirklich eine Krise.
Ja, das ist, vor allen Dingen ist das eine Strukturkrise. Mhm. Ja. Es haben sich ja gerade mit dieser Weltwirtschaftskrise, ja, die sagen wir mal so Umstand war, ja, also gewisse Umstände haben dazu geführt, dass alle in der Krise waren. Italien kommt ja so schlecht da wieder raus, weil es ja auch eine Strukturkrise hat. Mhm. Ja. Und aus so einer Strukturkrise kommt man ja raus. Erstens mal, weil man überhaupt mal Reformen auf den Weg bringt, ja. Das heißt also, außen alle gucken, Italien hat eine Strukturkrise, die machen Reformen, die gucken gar nicht drauf, wie gut die Reform ist, aber die Tatsache, dass wir Reformen machen,
ist schon,
erhöht ja dann auch schon wieder das Vertrauen der anderen Länder in Italien, das wird ja wieder aufgewertet, ja. Und ich denke, das ist ja schon mal, den ersten Effekt sehen wir ja auch schon mal, ne? Jetzt müssen wir natürlich sehen, wie gut die Reformen sind. Ja, und es ist nicht leicht, in so einem System gute Reformen zu machen, weil man kann ja entscheiden, wie man will. Das ist ja auch wieder Italien. Man kann ja entscheiden, wie man will. Es gibt ja immer ganz, ganz harte Kritiker. Das sind die Gewerkschaften in Italien. Das sind die Oppositionsparteien in Italien. Das sind ja schon mal, sagen wir mal, so ganz normale Gegner. Das gibt ja, das gibt's ja auch in anderen Ländern. Und dann ist aber auch die innerparteiliche Opposition. Und da ist es schon mal ganz schwer, Reformen überhaupt mal auf den Weg zu bringen. Und es ist dann natürlich auch schwer, gute Reformen auf den Weg zu bringen. Weil da will ja jeder mitkochen an der Suppe. Ja. Und das sehen wir erstmal in der Zukunft, wie gut die Reformen sind. Ich hoffe mal, dass da das Allerbeste draus gemacht werden wird. Ich hoffe mal, dass, wenn man auf dem Weg sieht, dass da irgendwelche Fehler sind, dass die auch noch verbessert werden können. Ja. Und ich denke mal, wenn es endlich auch mal zum Personalaustausch kommt, Ja, das, ich meine, da müssen irgendwie so ein paar ganz alte, eingefahrene Politiker, die seit 100 Jahren immer in denselben Sphären ihre Interessen verteidigen, die müssen einfach mal nach Hause. Da müssten endlich mal ein paar. Ich fand das am Anfang fürchterlich, wie der Renzi das sagte. Wir müssen hier ein bisschen verschrotten. Aber da muss wirklich mal ein Umbruch kommen. Da müssen mal Leute ausgewechselt werden. Ja.
Werden Sie eigentlich bei den nächsten Parlamentswahlen wieder antreten?
Also ich denke mal nicht. Ich habe.
Genug.
Ich habe nicht genug, aber ich kann da zu wenig bewegen. Mit meiner Einstellung kann ich da zu wenig bewegen. Ich bin dazu nichts nutze mit meiner Einstellung. Ja, also als Parlamentsabgeordnete kann ich einfach, also ich gucke immer aufs Ganze. Und da so einen kleinen Beitrag zu geben, das gefällt mir nicht, weil ich das fasse ich auch nicht an. Ich denke mir, dass also meine große Stärke darin liegt, dass ich einen Erfahrungsschatz habe im Sport und den auch dazu benutzt habe, sagen wir mal, das aufs Leben anzuwenden. Ja, dass da mein großer Beitrag ist, das irgendwo weiterzugeben. Und da sehe ich dann meine Zukunft drin.
Was wünschen Sie sich privat? Gesundheit, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen uns immer so viel komische Sachen und das ist ja nichts mehr wert in dem Moment, wo die Gesundheit nicht mehr steht. Und das ist ja das ist mal das allererste, worauf ich dann anstoße, wenn ich, sagen wir mal, auf ein Glas Wein irgendwo mit jemandem anstoße.
Wann kommen Sie uns hier in Südtirol das nächste Mal besuchen?
Ich denke mal, dass ich im Sommer wieder raufkomme, weil mein Mann eventuell ein Sommertrainingslager mit dem Mannschaftsboot durchziehen möchte, oben im Schnalztal. Er bereitet gerade ein österreichisches
Frauen-Team vor.
Frauen-Zweier auf die Olympiade vor.
Natürlich winkt auch Senatorin Josefa Edem das traditionelle Frage- und Antwortspiel. Gibt es gleich wieder zum Abschluss hier in Feuer und Flamme. Ihr Wochenendradio Südtirol 1, es ist kurz vor 12. Auch diesen Sonntagvormittag beenden wir hier in Feuer und Flamme mit unserem Frage- und Antwortspiel. Josefa Edem wird meine Sätze zu Ende sprechen. Senatorin zu sein bedeutet mir.
Viel Arbeit zu haben.
Wenn ich an die italienische Politik denke.
Dann hoffe ich, dass sich das alles zum Guten wendet.
Ohne meine Familie.
Kann ich gar nicht zu Ende denken.
Am liebsten lese ich.
Bücher über Psychologie.
Wenn ich einen schlechten Tag habe.
Dann antworte ich mit einem Lächeln.
Ministerpräsident Matteo Renzi ist.
Genial.
Südtirol bedeutet mir.
Ein Stück Deutschland in Italien.
Das letzte Mal geweint habe ich.
Oh, vielleicht vor ein paar Tagen. Weiß nicht mehr warum, aber das kommt ganz schnell vor.
Wer Josefa Edem kennt, der weiß,
dass ich hart im Nehmen bin.
Meine Sportkarriere war
lang und zufriedenstellend.
Laut lachen kann ich über
Ironie.
Sexy finde ich
Sport. Sportler.
Und ich werde auch weiterhin
Fragen stellen und nach Antworten suchen.
Vielen Dank, Josefa Edem. Das war das Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler. Bis bald hier auf Südtirol 1. Und das letzte Wort gehört natürlich meinem Sonntagsgast. Bitte schön.
Ja, ich wünsche allen Zuhörern einen wunderbaren Sonntag und viel Erholung, damit sie wieder mit viel Kraft in die neue Woche gehen.